Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen live aus unserem Studio auf dem Bundesplatz und das sind unsere Themen. Zeit, Bilanz zu ziehen. Die letzte Session vor den Wahlen geht heute zu Ende. Was bleibt? Das Gespräch mit unserem Bundeshauskorrespondenten. Den Gürtel enger schnallen, heißt es nun für mehrere Kantone, weil die Nationalbank künftig wenige Millionengewinne ausschüttet. Und Bremsmanöver aus dem Schloss. In Liechtenstein schaltet sich der Fürst erneut in die Abtreibungsdebatte ein. Guten Morgen. Im Glasstudio ist Karin Britsch. Und wir schalten jetzt zuerst zu Regula Siegfried mit den Nachrichten.
Die Schweizer Kantone verfügen über weniger Einnahmen, unter anderem, weil die Nationalbank keine Gewinne mehr ausschüttet. Auf der anderen Seite haben die Kantone mehr Ausgaben, etwa wegen der neuen Spitalfinanzierung. Gegenüber Schweizer Radio DRS machte Christian Wanner als Präsident der Finanzdirektoren die Prognose, die Kantone müssten sparen, sonst gäbe es wieder Schulden oder die Steuern müssten erhöht werden. Diesen Schritt haben die Kantone Zürich und St. Gallen bereits angekündigt. Der neue UBS-Konzernchef Sergio Ermotti wird seine zahlreichen Verwaltungsratsmandate abgeben, das teilte die UBS mit. Nach dem Wechsel auf den Chefposten wurde Ermotti in Medienberichten wegen Mandaten bei anderen Gesellschaften kritisiert, namentlich bei Immobilienfirmen mit Sitz im Steuerparadies Panama. Ermotti teilte den Mitarbeitern ferner mit, bei der UBS solle das Investmentgeschäft weniger komplex werden, weniger Risiken eingehen und auch weniger Kapital beanspruchen. Die UBS werde an dem Modell der integrierten Bank aber festhalten mit Vermögensverwaltung, Investmentbank und dem Schweizer Geschäft. Private Sicherheitsfirmen sollen eine Bewilligung benötigen und kontrolliert werden, wenn sie von der Schweiz aus in einem anderen Land tätig sind. Das verlangt der Nationalrat. Er geht damit weiter, als der Bundesrat dies wollte. Der Nationalrat sagt, es dürfe keine Widersprüche zwischen der Neutralität der Schweiz, deren Friedensförderung und der Tätigkeit von Privatarmeen mit Sitz in der Schweiz geben. In der Schweiz sollen Bauernhäuser außerhalb der Bauzone einfacher umgebaut werden können. Der Nationalrat hat eine Änderung des Raumplanungsgesetzes beschlossen und damit eine Initiative des Kantons St. Gallen umgesetzt. Die unterlegenen Linken und Grünen befürchten, dass nun unter dem Deckmantel der Sanierung missbräuchliche Umbauten getätigt werden. Nach Angaben von Bundesrätin Leuthard wurden in der Schweiz vor 4 Jahren rund 540.000 Gebäude außerhalb der Bauzonen gezählt. Das entspreche 23% der Gebäudeflächen. In Liechtenstein schlägt das Parlament eine Fristenlösung ähnlich dem Schweizer Modell vor. Kurz nach dem knappen Nein der Stimmberechtigten zu einer Legalisierung der Abtreibung. Erbprinz Alois hat nun in einer Mitteilung aber klargemacht, dass für ihn auch dieses Modell nicht in Frage kommt. In Liechtenstein braucht es für neue Gesetze zwingend die Zustimmung des Landesfürsten. Fußball. In der Europa League wurde die zweite Runde der Gruppenspiele ausgetragen. Die rumänische Mannschaft Vaslui und der FC Zürich trennten sich 2:2. Im zweiten Spiel der Gruppe mit dem FCZ gewann Sporting Lissabon gegen Lazio Rom 2:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.154 Punkten plus 1,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.666 Punkten minus 0,4%. Der Dollar wird zu 90,08 gehandelt, der Euro zu 1.21,83 bzw. zu 1,3532 $. Und das Wetter heute Freitag, meist sonnig, über dem Mittelland aber verbreitet Nebel und Hochnebel, Auflösung meist gegen Mittag, Höchsttemperatur 20 bis 25 Grad.
Sie sind bei heute Morgen, wir senden live vom Bundesplatz. Managed Care, Armeeentscheid, Konjunkturprogramm, too big to fail. Die Herbstsession, die heute zu Ende geht, die hatte es in sich. Einige Brocken waren dabei. Und es war die letzte Session vor den eidgenössischen Wahlen am 23. Oktober. Bei uns im Studio ist jetzt Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Philipp Burkhardt, bleiben wir doch zunächst beim Thema Wahlkampf. Wie war der denn spürbar bei den Entscheiden in den beiden Parlamentskammern?
Ja, vor allem bei zwei Geschäften haben sich die Räte von wahltaktischen Überlegungen leiten lassen. Thema 1, der Atomausstieg. Da ist vorgestern im Ständerat ein Text verabschiedet worden, der total widersprüchlich ist. Man verbietet zwar den Bau neuer AKWs, gibt aber dem Bundesrat den Auftrag, die Forschung im Bereich Kerntechnologie weiter zu unterstützen. Viel Sinn macht das nicht, aber Atombefürworter wie Gegner können nun der Wählerschaft versichern, sie hätten sich durchgesetzt. Oder Thema 2, die Armee. Da haben die Räte einen Wunschzettel verabschiedet, der mit einem Fantasiepreis angeschrieben ist. Man will für 5 Milliarden pro Jahr eine Armee mit 100.000 Soldaten finanzieren, neue Kampfjets kaufen, gleich auch noch Ausrüstungslücken stopfen, obschon die Armee alleine schon über 5 Milliarden kostet. Da war es den bürgerlichen Politikern offensichtlich wichtiger, sich als Vorkämpfer für eine starke Armee präsentieren zu können, als eine Vorlage zu zimmern, die wirklich realistisch ist.
Also ziehen Sie das Fazit, das war vor allem eine Wahlkampfveranstaltung, diese letzte Session.
Ja, es wurde durchaus auch seriöse Arbeit geleistet, sogar bei Themen, wo man es so kurz vor den Wahlen nicht hätte erwarten können. Es haben die Rätegeschäfte eine Vorlage zu verabschieden, die die Risiken verkleinert, die von den Großbanken UBS und CS ausgehen. Too big to fail, das Stichwort. Oder im Gesundheitsbereich hat ein Modell die Hürde genommen, das bis zuletzt noch umstritten gewesen ist. Managed Care, die Steuerung aus einer Hand, aber da ist ja schon das Referendum angekündigt worden.
Gleich zu drei Themen gab es in den letzten drei Wochen auch außerordentliche Sessionen zu Energiefragen, zur Zuwanderung und zur wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung wegen dem starken Franken. Wie fällt da die Bilanz aus?
Also beim Thema Energie, da stand ja der Atomausstieg im Zentrum. Da gab es also Gewichtiges zu beschließen, wenn auch mit zweifelhaftem Ergebnis, wie erwähnt. Bei der Zuwanderung und beim Thema Wirtschaft im Nationalrat, da war es vor allem eine Profilierungsaktion für die verschiedenen bürgerlichen Lager. Bei der Zuwanderung für rechts, bei der Wirtschaft für links. Herausgeschaut hat nicht viel. Die Vorstöße, die da angenommen worden sind, die werden wahrscheinlich in den nächsten Sessionen vom Ständerat gleich wieder versenkt. Das haben frühere solche Übungen gezeigt. Kein Wunder, hat der Ständerat diese Woche beschlossen, die Hürden für außerordentliche Sessionen deutlich zu erhöhen.
In nationalen Ständeräten wird heute auch Abschied gefeiert. Es gibt mehrere Parlamentarier, die treten ja nicht mehr an. Welches Erbe hinterlässt das alte Parlament dem neu gewählten, das dann im Dezember zu arbeiten beginnt?
Ja, ich denke, ein sehr schwieriges. Das neue Parlament muss eine Energiezukunft ohne AKWs entwerfen, ohne ein brauchbares Alternativkonzept zu haben. Es muss eine Armee umbauen, bei der Auftrag und Finanzierung total auseinanderklaffen. Es wird die zunehmend schwierigere wirtschaftliche Situation der Schweiz auffangen müssen. Die Mittel des Bundes werden knapper. Die Probleme mit der EU sind ungelöst. Der Druck aus Brüssel dürfte massiv zunehmen nach den Wahlen. Die AHV nähert sich immer mehr den roten Zahlen. Also man kann den neuen Parlamentarierinnen und Parlamentariern getrost zurufen. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
Besten Dank für diese Bilanz. Philipp Burkhardt, live vom Bundesplatz. Zu einem anderen Thema. Die Nationalbank hat gestern klargemacht, sie wird weniger Gewinn ausschütten. Das heißt für die Kantone, sie müssen, zumindest fürs Erste, auf zusätzliches Geld aus Bern verzichten. Erste Kantonsregierungen haben bereits reagiert und Steuererhöhungen beantragt. Und das dürfte nur der Anfang sein. Der Bericht von Inlandredaktor Christian von Burg.
Es gibt Kantone wie Bern oder Basel-Land, die haben den Geldsegen der Nationalbank bis heute im Budget. Aber der Vizepräsident der Nationalbank hat jetzt klargemacht, dass das Wunschträume sind. Auch in den Jahren nach 2012 wird die Nationalbank kaum Geld an Bund und Kantone ausschütten. Diese Botschaft sei angekommen, sagt Christian Wanner, der Präsident der Finanzdirektorenkonferenz.
Ich gehe davon aus, dass jetzt jene Kantone, die noch etwas im Budget haben auf der Einnahmenseite, diese korrigieren werden, wenn sie es nicht schon getan haben.
Für Bern und Basel-Land bedeutet das ein noch größeres Defizit im nächsten Jahr und damit noch härtere Sparmaßnahmen, um die jetzt erst gerungen werden muss. Wohin man schaut, die Finanzlage in den Kantonen verschlechtert sich. Neuestes Beispiel, sogar im Budget des steuergünstigen Kantons Thurgau klafft ein Loch, zum ersten Mal seit 13 Jahren. Aber die Kantone haben nicht nur weniger Einnahmen, weil ihnen das Geld der Nationalbank fehlt, sie haben in der gleichen Größenordnung auch mehr Ausgaben, und zwar, weil die neue Spital- und die Pflegefinanzierung die Kantone stark belastet. Die Schätzungen reichten für alle Kantone insgesamt von 1,5 bis 2,5 Milliarden Franken, sagt Wanner.
Es kommen schwierige Zeiten. Die Finanzen werden angespannt sein und angespannt bleiben. Und nun wird man Verzicht üben müssen. Und wenn das politisch nicht gelingt, ist in vielen Kantonen nichts anderes möglich, als die Verschuldung wieder ansteigen zu lassen. Und das heißt, wir vertagen die Probleme auf die nächste Generation.
Oder die Kantone erhöhen die Steuern. Für viele ein Tabu. Aber die Regierungen der Kantone Zürich und St. Gallen haben bereits beschlossen, dieses Tabu zu brechen. Es sei nämlich absehbar, sagt der St. Galler Finanzdirektor Martin Gehrer, dass die Steuereinnahmen von den Unternehmen deutlich sinken. Die Löcher auf der Einnahmeseite will Gehrer mit 3 Maßnahmen stopfen.
Wir kompensieren das einerseits mit einem Bezug aus dem freien Eigenkapital und zum Zweiten verstärken wir unsere Sparanstrengungen und letztlich müssen wir auch noch die Steuern erhöhen.
Ganz anders tönt es im Kanton Solothurn. Dort wollen die bürgerlichen Parteien die Steuern senken und dies trotz einem riesigen Loch im Budget. FDP-Finanzdirektor Christian Wanner stellt sich gegen seine Parteikollegen.
Das ist natürlich finanzpolitisch völlig unvernünftig. Also wenn man jetzt bei einem Budgetdefizit, um bei meinem Kanton zu bleiben, von 100 Millionen noch die Steuern senken will, hat das mit vorausschauender Finanzpolitik gar nichts mehr zu tun.
Noch haben nicht alle Kantone ihr Budget für nächstes Jahr auf den Tisch gelegt. Aber es zeichnet sich deutlich ab, die Zeit der großflächigen Steuersenkungen ist vorerst vorbei.
Christian von Burg. Es ist 6:12. Das liechtensteinische Fürstenhaus schaltet sich ein weiteres Mal in die Abtreibungsdebatte ein. Die Vorgeschichte: Mitte September scheiterte eine Volksinitiative zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs an der Urne, nachdem der Erbprinz sein Veto angekündigt hatte. Nun will das Parlament zwar einen neuen Anlauf nehmen, doch der Erbprinz gibt dem Parlament und dem Volk ganz unverhohlen den Tarif durch. Franco Battel.
Das liechtensteinische Volk stimmte vor 2 Wochen über die Fristenlösung ab. Es war eine merkwürdige Abstimmung, denn der Erbprinz hatte schon im Vorfeld verlauten lassen, die Vorlage gehe ihm zu weit, er werde sie nicht unterzeichnen, selbst wenn das Volk Ja sage. Das Volk sagte schließlich Nein und die Debatte wurde neu lanciert, unter anderem mit dem Vorschlag, das Schweizer Modell der Fristenlösung einzuführen. Ein Modell, das den Einwänden des Erbprinzen zumindest teilweise Rechnung getragen hätte. Kaum war der Vorschlag auf dem Tisch, sprach gestern erneut das Schloss. Das Schweizer Modell komme nicht in Frage, ließ das Fürstenhaus in einem knappen Kommuniqué verlauten. Welche Art der Fristenlösung dem Fürstenhaus denn überhaupt genehm wäre, diese Frage ließ der Erbprinz offen. Es ist zu vermuten, dass das erneute fürstliche Veto Folgen hat. Denn wie soll in Liechtenstein eine unvoreingenommene und freie Diskussion stattfinden, wenn der Erbprinz, kaum ist eine Debatte lanciert, mit dem Veto droht?
Sie hören heute Morgen, wir senden live vom Bundesplatz. Groß waren die Hoffnungen nach dem Sturz des Regimes in Ägypten. Doch der Weg zu mehr Demokratie entpuppt sich als äußerst steinig. Erst seit kurzem steht in Ägypten der Termin für die Parlamentswahlen fest und schon drohen fast 50 offizielle Parteien, den ersten Wahlgang vom 28. November zu boykottieren. Sie sind nicht zufrieden mit dem Wahlprozedere und wollen heute in Kairo dagegen demonstrieren. Matthias Kündig fragt den Nahost-Korrespondentin Irin Meyer, warum sind denn die Parteien nicht einverstanden mit dem Wahlverfahren?
Weil die meisten Parteien und Gruppen, auch die sehr gut organisierten islamistischen Muslimbrüder, nicht einverstanden sind mit dem geänderten Wahlgesetz. Der Militärrat hat nämlich entschieden, dass 1/3 aller Listenplätze für sogenannt unabhängige Kandidaten reserviert ist. Und die Opposition geht davon aus, dass damit bekannte und einflussreiche Personen des alten Regimes bevorzugt würden, dass also reiche, korrupte und lokal gut verankerte Politiker aus der Mubarak-Ära wieder zurückkehren könnten ins Parlament und an die Macht. Und um das zu verhindern, will die Opposition ein reines Listenwahlrecht.
Sind denn diese Boykottdrohungen, die jetzt im Raum stehen, auch ein Ausdruck der generellen Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Regierung?
Ich glaube, das kann man sagen. Die Unzufriedenheit vieler Bürger und nicht nur jener, die aktiv in der Opposition sind, geht weit über dieses Wahlgesetz hinaus. Die Generäle haben zum Beispiel jetzt den Ausnahmezustand bis zum nächsten Sommer verlängert. Das bringt die Leute gegen sie auf. Es gibt unterdessen Zweifel an der Fairness des Mubarak-Prozesses. Der Chef des Militärrates, General Tantawi, hat, so sickert jedenfalls durch, offenbar zugunsten Mubaraks ausgesagt, während die Opferanwälte ihn praktisch nicht befragen konnten. Dann gibt es viele Streiks im Moment. Die Medien sind, so sagt die Opposition, wieder unter strenger Kontrolle des Regimes. Also es gibt viele Gründe für die Unzufriedenheit und diese Unzufriedenheit ist groß.
Einschätzungen und Informationen unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Soweit die Informationen von heute Morgen live vom Bundesplatz. Verantwortlich für die Inhalte Daniel Eisner, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.